Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute wollen wir die Taufe von Hannah Hahn feiern und deshalb wollen wir uns heute als Predigttext einen Abschnitt aus dem Philipperbrief vornehmen, in dem ihr Taufvers steht. Das ist im Philipperbrief Kapitel 3. Vers 9, das ist der Taufvers und die Predigt, die geht über diesen ganzen Abschnitt, also von Vers 1 bis Vers 11. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meinte, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag. Aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wie sehr ist Freude und Dankbarkeit von der Laune und von so meistens nebensächlichen Dingen bei Kindern abhängig? Manche haben ja von euch noch kleine Kinder, aber ich denke, die anderen wissen es auch. Ja, die sind gerade noch himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Passen ja nur kleine Sachen, schon ist alles blöd. Aber wisst ihr was, ich glaube, uns Erwachsenen geht es genauso. Unsere Freude ist abhängig von unserer Laune und unsere Laune ist abhängig von so den Umständen unseres Lebens. Und jetzt sagt Paulus zum wiederholten Mal in diesem Brief: Freut euch! Und wisst ihr was? Das ist keine Empfehlung, nicht so ein Mutmachspruch, so lass den Kopf nicht hängen, sondern das ist ein Gebot. Paulus sagt das hier als Apostel, es ist ein Gebot Gottes, ein Befehl, freut euch. Und Paulus sagt, freut euch und sucht deshalb die Freude da, wo sie wirklich zu finden ist, wo sie beständig ist. Eben nicht in unseren Umständen, wenn unsere Umstände das Fundament unserer Freude sein sollen, ja, wir wissen, das ist ein sehr unbeständiges Fundament. Nein, die Quelle unserer Freude liegt in unserem Erretter und in seinem Wort und in seinen Verheißungen an uns. Das muss die Quelle unserer Freude sein. Und wenn Paulus hier dann sagt im Vers 1, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, mich immer wieder zu wiederholen, das stört mich überhaupt nicht. Mache ich gern. Dann meint er damit, mehr Freude in eurem Leben kommt nicht durch ständig neue Sachen, durch ständig neue tolle Erfahrungen, neue Entwicklungen, die euch irgendwie neu wieder begeistern, weil das Alte ja schon abgenutzt ist. Neue Freude in eurem Leben kommt oder mehr Freude in eurem Leben kommt durch ein tieferes Verständnis des Evangeliums. Durch ein tieferes Verständnis des Evangeliums. Und nun kommt er zu einigen Versen, wo er von Hunden, von bösen Arbeitern, von Zerschneidung, das sind also Verstümmler des Fleisches, könnte man das übersetzen, spricht. Das sind Irrlehrer, die er meint, und wovor er besonders warnt, das ist ihre Irrlehre. Und diese Irrlehre, das ist die wahre Gefahr für unsere Freude in Christus. Das ist die wahre Gefahr für unsere Freude in Christus. Diese Irrlehre, und ich werde euch heute zeigen, welche Irrlehre das ist und warum sie uns betrifft, und warum das dann eben darauf einen Einfluss hat, dass wir unsere Freude von den Dingen unseres Lebens, von den Umständen abhängig machen. Diese Irrlehre könnte man benennen mit Christus plus. Das ist die Christus plus Lehre. Christus plus irgendetwas. Die Irrlehrer damals haben gesagt, Christus plus Beschneidung. Also ihr müsst auch Juden werden, ihr müsst eben auch das Gesetz befolgen. Wir nennen das heute Gesetzlichkeit oder Moralismus oder einfach nur Religion. Was ist denn jetzt genau Gesetzlichkeit, Religion, Moralismus? Was ist das Christus plus? Was meine ich damit genau? Wenn wir jetzt Gesetzlichkeit hören, dann, oh, du bist so gesetzlich, ja? Dann denken wir vielleicht, also ein Christ, der sollte das Gesetz Gottes so als so allgemeine Norm nehmen. Aber wenn ein Christ jetzt dahergeht und einfach zu sehr auf das Detail achtet, also so zu sehr auf den Buchstaben achtet, dann ist er so übertrieben gesetzlich. Das reicht doch, wenn du das so als allgemeine Norm, so allgemein, das reicht. Und wer dann zu genau wird, der ist übertrieben gesetzlich. Aber wisst ihr was? Tatsächlich ist es so, wir können das Gesetz Gottes nicht genug erfüllen. Wir können nicht übertrieben sein, wenn es darum geht, Gottes Gebote zu erfüllen. Das geht gar nicht. Jesus selbst hat gesagt, Gott ist vollkommen und ihr sollt auch vollkommen sein. Also Gesetzlichkeit ist nicht, da übertreibt es jemand so ein bisschen mit den Geboten Gottes, dass er sie einhalten will. Kann ein bisschen locker werden wieder. Gesetzlichkeit ist was anderes, nämlich Gesetzlichkeit ist Vermischung von Gesetz und Evangelium. Ich vermische das Gesetz und das Evangelium. Ein Pastor aus Hamburg, Malte Detje, hat dazu ganz gut geschrieben, das Gesetz wird mit dem Evangelium angestrichen, das Evangelium mit dem Gesetz lackiert. Das Evangelium ist dann nicht mehr etwas, das Gott bereits für dich getan hat, sondern plötzlich etwas, was du tun sollst. Und das Gesetz verliert im Gegenzug seinen Charakter als Beichtspiegel und wird zum Heilsweg. Und diese Vermischung von Gesetz und Evangelium ist die wahre Ursache für unseren geistlichen Frust. Mein erster Punkt lautet: Frust durch Gesetzlichkeit. Frust durch Gesetzlichkeit. Durch Gesetzlichkeit wird das Gesetz und das Evangelium abgeschwächt. Das Gesetz wird zu einem Ratgeber statt 100% Forderung an dich. Und das Evangelium wird zu einer Lebenshilfe anstatt 100% Rettung für dich. Aus tu dies und du wirst leben, des Alten Testaments wird für jeden Bereich des Lebens mehr oder weniger eine leicht abhakbare To-Do-Liste. Aus tu dies und du wirst leben wird streng dich an, dann wird es schon klappen und übrigens Jesus hilft dir ja auch. Dann kennen wir das. Christentum, ja, das ist das Ding mit diesen To-Do-Listen. Nachfolge, ja, das ist, hier, guck mal, du willst eine erfolgreiche und eine glückliche Ehe haben, hier 5 Punkte dafür. Du willst wissen, wie du mit deinem Geld besser umgehen sollst und mehr spenden kannst, hier habe ich 8 Punkte für dich. Du willst deine Gaben besser in der Gemeinde investieren, ich habe hier einen super 3-Punkte-Plan. Hak das einfach ab, da hast du deine To-Do-List, mach das. Und dann wirst du glücklich werden. Du willst mehr Freude in deinem Leben? Habe ich auch eine To-Do-List für dich. Jesus hat ja selber das Gesetz ausgelegt, und zwar in der Bergpredigt. Wir haben heute ein Stück daraus gehört. Und er hat da nochmal unmissverständlich klar gemacht, es ist Perfektion, es ist Vollendung gefordert. Jesus ist da rigoros. Er sagt, wer schon einfach nur sagt zu jemand anderem, du bist ein Idiot, der hat das 5. Gebot gebrochen. Du sollst nicht töten. Wer nur mit seinen Augen, mit seinen Gedanken eine fremde Frau begehrt, eben die nicht seine eigene Frau ist, der hat schon das Gebot gebrochen. Du sollst die Ehe nicht brechen. Und der Punkt, den Jesus machen möchte, ist, den eben das Alte Testament mit dem Gesetz auch schon gemacht hat, Gottes Gebote sind für uns eben unmöglich zu erfüllen. Das will das Gebot deutlich machen. Sie sind unmöglich zu erfüllen. Dieser Pastor hat das genial gesagt, die Bergpredigt ist der finale Zug, mit dem Jesus uns schachmatt setzt. Wer durchs Alte Testament liest und denkt, naja gut, ich werde mich anstrengen, er kommt dann irgendwann zu Jesus und zur Bergpredigt und spätestens dann muss er begreifen, ich kann es nicht schaffen. Aber das gefällt uns natürlich nicht. Das ist eine Botschaft, die wir nicht gerne hören. Ja, sagen wir brauchen Jesus. Ja, wir sind so glücklich über Jesus. Wir brauchen die Gnade, wir brauchen die Hilfe. Aber wir können, ja, wir müssen doch auch unseren Beitrag leisten. Es ist dieses Denken, du bist, was du leistest. Das, was uns sozusagen, dieses Denken, was uns von mit der Muttermilch quasi eingeimpft wird, durch die Gesellschaft um uns herum. Aber nicht nur durch die Gesellschaft um uns herum, eben auch durch die christliche Szene. Da geht es ja genauso. Ein Christ, der muss das und das machen. Und ein Christ, das sind die und die Dinge, die dürfen in seinem Leben nicht sein. Das sind sowieso Tabuthemen. Und wenn es passiert, dann reden wir halt nicht drüber. Und zuletzt kommt dieses Denken natürlich aus uns selbst heraus, und zwar durch unseren Stolz, durch unsere eigene Sünde. Weil wir eben denken, ja klar, ich bin ein Sünder, aber ich kann doch auch was. Ich kann doch wenigstens das Gute wollen. Ich schaff's nicht, aber ich kann es doch wenigstens mir wünschen. Irgendwas kann ich doch. Ich kann es doch begreifen. Ich bin doch nicht so dumm, dass ich hier so eine Botschaft nicht verstehen kann. Wenn unser sündiger Stolz, wenn dieses Denken dann zur Quelle und zur Motivation für unsere Hingabe und für unseren Eifer für Jesus wird, wenn das die Quelle ist, warum wir mit aller Kraft Gott nachfolgen wollen, dann ist das eben Christus plus. Christus plus irgendwas. Christus plus mein guter Wille. Christus plus meine Leistung. Christus plus, weil ich so fest geglaubt habe. Christus plus, weil ich versucht habe, mein Leben lang ein guter Mensch zu sein und so weiter. Aber wisst ihr was? Diese Gleichung Christus plus irgendetwas, was ich noch getan habe, ergibt oder ist gleich nicht mehr Christus, ist ungleich Christus. Dann haben wir keinen Christus mehr. Und wenn Christus plus irgendwas nicht mehr Christus ist, dann heißt das auch Christus plus irgendwas, da ist kein Heil mehr, ist gleich kein Heil, keine Rettung mehr. Die Juden damals dachten, wenn wir das Gesetz noch zusätzlich einhalten, dann können wir das, was Christus getan hat, das Werk Christus von Christi, was so groß ist, noch vergrößern. Aber in Wirklichkeit haben sie es zerstört. Stellt euch vor, ich würde mit meinem kleinen Farbmalkasten in den Louvre gehen, zur Mona Lisa und würde sagen, so Leute, das Bild ist echt genial, es gefällt mir wirklich, ich liebe dieses Bild. Ich erfreue mich an dem Bild, aber jetzt lass mich noch diesen Mund endlich so machen, dass die wirklich lächelt, damit es richtig gut wird. Ich würde das Kunstwerk zerstören. Ist doch klar. Wir können nicht das größte Werk, das vollkommene Werk von Christi vergrößern. Wenn wir da irgendwas denken, wir können auch was dazu machen, dann richten wir unseren Blick von Christus letztlich auf uns. Paulus sagt, die das verkünden, das sind Verstümmler, die verstümmeln euren Glauben, die verstümmeln eure Beziehung zu Christus. Und dann sagt er, wir sind die Beschneidung, Vers 3, ja? Wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das sind drei wichtige Punkte. Er sagt, wir dienen Gott im Geist. Und diese Rituale, diese alttestamentlichen Gesetze in Form von Beschneidung oder Reinheitsgebot und was es da auch immer noch gibt. Und wir können uns viele, viele Sachen ausdenken, die wir heute denken, das müssen wir noch tun. Diese Zeremonien, die sind jetzt erfüllt in Christus. Jetzt ist das Licht gekommen. Und da brauche ich nicht mit meinem Streichholz rausrennen ins Tageslicht, um versuchen, das Licht noch ein bisschen heller zu machen. Und dann sagt er, wir rühmen uns in Christus. Er hat alles für uns gemacht, das ist unser ganzer Ruhm, nicht irgendwie, dass ich noch da was dazu tun müsste, ein Prozentchen. Ich rühme mich in Christus und darum, Punkt 3, verlassen wir uns eben nicht auf unser Fleisch. Versteht ihr? Im Evangelium ist kein Raum für dieses Plus. Da ist kein Raum für Stolz und für Prahlerei und übrigens ist dann auch kein Raum für diesen gesetzlichen Druck, für diese Bedingung, für die Mindestanforderung, das muss dann aber doch sein. Gnade bedeutet immer 100% Gnade. Gnade bedeutet nicht, dass Gott in seiner Barmherzigkeit seine Anforderungen ein bisschen runterschraubt, damit es dann auch ein paar mehr Leute schaffen, damit es dann auch der Letzte noch schafft. Ja, wir kennen das ja bei Universitäten in Deutschland. In ganz vielen Studiengängen gibt es einen Numerus Clausus. Ja, da zählt dann dein Notendurchschnitt. Wenn du Doktor werden willst, wenn du Medizin studieren willst, da brauchst du, glaube ich, sogar einen 1-0er Durchschnitt. Da gibt es dann Universitäten, die sagen, jo, wir machen den ein bisschen niedriger. Ja, könntest du ein paar mehr schaffen? Da gibt es Studiengänge, da gibt es noch viel niedriger. Oder ich habe es in der Stadt, haben sie mich nicht angenommen. Da war er viel zu hoch, aber da gehe ich halt in Klein-Kleckersdorf studieren und dort ist es so, da habe ich es dann auch geschafft. Und dann denken wir, so ist Gott, ja. Er schraubt seine Anforderungen einfach ein bisschen runter. Das Alte Testament war ein bisschen heftig. Jetzt hat Gott erkannt, gut, dann schraubt man das ein bisschen auf ein anderes Niveau. Christus hilft euch ein bisschen, gibt euch noch so einen Ansprung und dann schafft ihr den Sprung über die Latte. Dann kommt auch ihr in den Himmel. Wisst ihr was? Die Gnade Gottes bedeutet nicht, dass Gott den Maßstab einfach senkt. Gottes Maßstab bleibt immer der allerhöchste. Der bleibt unerreichbar für uns. Gott ist und bleibt ein vollkommener, heiliger Gott. Und wer mit ihm Gemeinschaft haben will, der muss vollkommen und heilig sein. Das bleibt der Maßstab. Gnade bedeutet, dass Christus die Anforderungen, die vollkommenen, perfekten, unerreichbaren Anforderungen Gottes für uns erfüllt hat. Das ist Gnade. Christus hat es für uns erfüllt. Christus ist vor den Dekan gegangen, als ich mit meinem 4-0er Durchschnitt hingegangen bin und hat dann seinen 1-0er Durchschnitt vorgehalten. Aber gerade weil Gottes Maßstab so hoch ist, finden diese Irrlehrer und diese Irrlehren eben immer wieder Gehör. Sie waren damals voller Eifer und forderten größere Hingabe. Und wisst ihr, das spricht uns doch an. Das klingt doch gut. Da lässt man sich doch begeistern und mitreißen. Lasst uns jetzt mal richtig in die Puschen kommen in der Nachfolge. Und wisst ihr was? Ich wünsche mir tatsächlich größeren Eifer und mehr Hingabe in meiner Nachfolge für mich. Ich wünsche das für euch alle. Ich wünsche, dass in manchen Bereichen unserer Gemeinde, dass da mehr Hingabe und mehr Eifer da ist. Aber die Quelle für unsere Hingabe, muss die Dankbarkeit und Liebe zu Christus sein. Ja, letztlich seine Liebe zu uns, das, was er für uns getan hat, das muss die Quelle sein. Und wenn es eine andere Quelle, eine andere Motivation ist, eben dieses Plus, dann ist aller Eifer und alle Hingabe und alle guten Werke, dann sind die alle nicht nur für die Katz, dass ich sie mir hätte auch sparen können, dass sie sowieso nichts bringen, dass sie sowieso nichts dazu bringen können bei Christus. Nein, dann sind sie schädlich, dann sind sie gefährlich. Und Paulus weiß, wovon er redet. Schaut nochmal rein, Vers 4 und Vers 6. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen. Leute, ich viel mehr. Ich bin beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, ja, ein ganz Bibeltreuer, ein ganz, ganz Hardcore-Christ. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, also jegliche Irrlehren mussten vernichtet werden. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Also Paulus konnte keiner das Wasser reichen. Den konnte keiner was vormachen, wenn es um religiöses, moralisches Verhalten ging. Auch theologisch. Der war top ausgebildet, der kannte sich aus. Und Paulus selbst hat sich auch natürlich einiges darauf eingebildet. Er dachte, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin im sicheren Bereich. Er hat sich darauf verlassen. Das ist Gesetzlichkeit, das ist dieses Plus. Da kannst du Jesus noch so groß machen. Da kannst du mit Jesus T-Shirts rumrennen und Jesus Plakate, was du mit Jesus machen kannst. Wenn du dieses Plus hast, dann verlässt du dich letztendlich eben nicht auf Christus, sondern auf dich selbst. Du vertraust letztlich auf dich selbst. Schreibt dann Paulus weiter in Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Es hat ihn eben dann doch nicht näher zu Gott gebracht, sondern all seine Bemühungen, all seine Leistungen hat ihn noch mehr von Gott getrennt. Die besten Werke, die wir tun können, plus unseren Stolz, werden zu dem Schlechtesten. Überlegt mal oder stellt euch mal vor, ihr würdet jahrelang einzahlen auf euer Konto. Geht immer hin, nochmal einen Check, habt wieder was gespart, habt wieder was verdient. Ihr geht immer auf die Bank und zahlt kräftig ein. Und dann nach ein paar Jahren sagt er euch so, jetzt will ich mal gucken. Jetzt will ich mal sehen, wie viel habe ich? Wie groß ist mein Erspartes? Wie groß ist mein Polster? Wie groß ist meine Sicherheit? Und dann geht er hin. Und er zeigt euch die Angestellte den Zettel und dann lest er auf einmal, alles, was ihr eingezahlt habt, wurde euch nicht gut geschrieben, sondern wurde euch abgezogen. Da geht er aus der Bank wieder raus, ihr seid reingekommen, mal gucken, ob es schon reicht, und geht raus und seid nicht nur bankrott, ihr seid nicht nur bei Null, ihr habt einen riesigen Berg Schulden. All seine Errungenschaften, die Paulus hatte, all seine Einzahlungen waren am Ende Belastungen und Fehlschläge. Und kein Wunder, dass er dann sagt, was ich für Gewinn angesehen hatte, betrachte ich jetzt nur noch als Schaden. Meine früheren Erfolge, meine Leistung, das ist jetzt für mich nur noch Dreck. Und dort steht das Wort Mist, Kot. Und stell dir mal vor, du verlierst alles in deinem Leben. Von heute auf morgen, du verlierst alles. Dein Haus, deine Familie, deine Anerkennung, deine Freunde, deinen Job, du verlierst alles. Stell dir das jetzt mal vor, wie das wäre. Morgen stehst du auf, alles weg. Du stehst auf der Straße. Hast nichts. Als Paulus erkannt hat, wo er war, wie er steht mit seinen ganzen Werken vor Gott, der stand er nicht einfach nur mit nichts da, mit null. So muss man mit null wieder anfangen. Er stand mit einem riesigen Berg Schuld da. Alles war sinnlos, vergeblich. Alles, was er sich ausgedacht hat, was er geleistet hat, wo er sich rein investiert hat, waren Luftschlösser. Und als er dann vor Damaskus diese Straße lang ging, um dort die Christen gefangen zu nehmen und ihnen Jesus begegnete in diesem Licht, da brach das Kartenhaus seines Lebens in sich zusammen. Alles weg. Alles weg. Und der Berg Schulden. Und was war die Konsequenz? Stellt euch vor, ihr steht hier draußen mit nichts mehr. Was war die Konsequenz bei Paulus? Jubel, Freude. Denn Paulus wusste jetzt, wo ihm Christus begegnet ist, wo er von Christus angenommen ist, jetzt wo er mit Christus zusammengehört, hatte er so unendlich viel mehr gewonnen. So unendlich viel mehr. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Das erste war Frust durch Gesetzlichkeit. Und das zweite ist jetzt Freude durch Gnade. Freude durch Gnade. Lest Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wisst ihr was? Paulus war da nicht erschüttert. Paulus hat da nicht nachgeweint. Mensch, ich hab so viel. Ist das alles, soll das wirklich alles umsonst gewesen sein? Paulus war nicht erschüttert. Paulus hat mit Freude alles aufgegeben. Keine Erkenntnis, keine Leistung, nichts war ihm vergleichbar mit der Erkenntnis Christi. Warum? Wer Christus erkannt hat, der hat nicht nur das Evangelium so theoretisch verstanden. Das ist nicht das, was hier gemeint ist mit dem Wort erkennen. Der hat nicht nur verstanden, so ja, klar, mit meiner Vernunft kann ich das nachvollziehen. Gott ist heilig und gerecht, ist nur gut, ja, verstehe ich. Der Mensch, ja, wenn ich mich angucke, Sünder, ja, das passt nicht zusammen. Gott muss mich bestrafen sogar für meine Sünde als gerechter Richter, ja, habe ich auch verstanden. Da gibt es also einen Graben, da gibt es Strafe, Hölle in Ewigkeit, ja, habe ich verstanden. Und jetzt schickt Gott seinen Sohn und er geht ans Kreuz. Und Gott lädt sozusagen meine Schuld auf ihn. Er schreibt alles das, was mir, meine ganze Schuld, ihm aufs Konto. Und dann trägt er dort stellvertretend die Strafe. Er ist das Sühneopfer, er bezahlt alles. Und dadurch können wir jetzt, wenn wir das dann verstanden haben, zu Gott kommen. Das ist die Theorie. Aber bei ich habe Jesus erkannt, geht es noch um mehr als nur das theoretisch zu verstehen. Er sagt, ich bin eins mit Christus. Das heißt, ich habe tiefste Gemeinschaft mit ihm. An anderer Stelle in seinem Gebet, kurz vor seinem Tod, sagt er, das ist aber das ewige Leben, die ewige himmlische, herrliche Gemeinschaft mit Gott, wenn sie dich und den du gesandt hast, deinen Sohn Jesus Christus, erkennen. Wenn sie Gott erkennen. Das Erkennen meint noch viel mehr. Eins sein mit Christus bedeutet, alles, was Christus durch sein Leben, Sterben, Auferstehen und durch seine Rückkehr in den Himmel getan hat, das kommt durch den Heiligen Geist in dein Leben. Das wird dir gut gerechnet, angerechnet. Und wisst ihr was? Mehr geht nicht als den Himmel angerechnet bekommen, als göttliche Gerechtigkeit angerechnet bekommen. Mehr geht nicht. Christus ist alles. Christus plus nichts ist alles. Das ist das einzige Plus, was wir machen können. Christus plus nichts ist alles. Vers 9, das ist der Taufvers. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Eigene Gerechtigkeit durch die Erfüllung des Gesetzes, durch meinen guten Willen oder durch was auch immer ich mir da einbilde. Eigene Gerechtigkeit bringt nichts außer Schaden. Aber Glaube an Christus bringt dir die vollkommene Gerechtigkeit. Und was bedeutet das, an Christus zu glauben? Was bedeutet es, ihm zu vertrauen? Das Erste ist, du musst deinen ganzen Dreck zu ihm bringen. Du musst deine ganze Schuld und deinen ganzen Stolz und deine ganze Einbildung, du musst alles ihm bringen. Und das Zweite ist, da musst du vertrauen, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat und dir Vergebung schenkt. Er nimmt die Sünde weg von deinem Herzen und von deinem Leben. Ja, du hast sie getan, jetzt ist sie weg und er gibt dir seine Gerechtigkeit. Du vertraust dann eben nicht mehr auf das, was du getan hast, sondern du vertraust auf das, was Jesus für dich getan hat. Dieser Pastor aus Hamburg schreibt, du bist eben nicht, was du leistest. Du bist in Christus, in ihm erfunden und darum das, was dir im Glauben an den Gottessohn zugerechnet wird. Dein Leben und deine Rettung, die steht und fällt nicht mit dir. Dein Leben und deine Rettung steht und fällt nicht mit dir. Du stehst mit Christus. Und dieser Christus hält dich fest, auch wenn du fällst. Auch wenn du wieder in Sünde fällst. Christus hält dich fest. Und ich frage euch, gibt es etwas Besseres? Gibt es einen größeren Gewinn? Gibt es was Schöneres, was man im Leben haben kann, eine größere Sicherheit? Nein. Das ist wahre Freude. Das macht uns glücklich. Das lässt uns jubilieren. Aus Gnade kommt wahre Freude. Aus Gnade kommt wahre Freude. Und dann eben auch wie eine Frucht, die einfach dann wächst. Heiligung. Das heißt, daraus erwächst dann Hingabe und Eifer, und zwar aus Dankbarkeit und Liebe zu Christus. Das sind diese letzten Verse hier, Vers 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wer die Gnade in Christus, wer diese befreiende Beziehung im Glauben mit ihm erfahren hat, das ist das, was Paulus hier sagt, der wird dann sogar bereit sein, Leid auf sich zu nehmen. Wer gemerkt hat, dass diese Gleichung, Christus, ja, du hast so viel getan, und jetzt gebe ich aber auch mir ganz viel Mühe, und dann schuldest du mir auch, dass es mir in meinem Leben gut geht. Ganz schnell der Gedanke, ich habe mich doch so angestrengt. Warum muss ich jetzt dieses Leid erleben? Warum sind meine Umstände so schlecht? Das ist alles weg. Er merkt, ich habe alles in ihm. Und aus Liebe und Dankbarkeit kann ich dann sogar Leid und Not und Anfechtung und Traurigkeit und Verletzungen auf mich nehmen. Und ich weiß, dass Gott gerade das Leid und die Anfechtung in meinem Leben gebraucht, um mich Christus ähnlicher zu machen. Um mich ihm gleichförmig zu machen. Um mir immer wieder zu zeigen, immer wieder meinen Stolz zu zerstören, der sich immer wieder neu aufbaut. Um mir immer wieder zu zeigen, du lebst aus meiner Gnade. Um unsere Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. Je mehr wir in diesem Leben genommen wird, je mehr ich in diesem Leben enttäuscht werde, desto mehr werde ich mich an Christus hängen, weil ich sage, in dir habe ich doch alles. Und darum gilt dann auch im Leid dieser Ruf, ja das Gebot, freut euch in dem Herrn. Und Paulus schreibt dann ein Kapitel weiter, und abermals sage ich euch, freut euch in dem Herrn.
und abermals, ja, und seien die Umstände noch so schlecht und passieren noch so viele Sachen, die euch nicht passen und die eure Laune verderben. Und abermals sage ich euch, freut euch in dem Herrn.
Auf der Grundlage dieser Gnadenbotschaft wollen wir heute die kleine Hanna taufen. Die Taufe ist ein Zeichen. Sie zeigt uns, dass Christus alles für uns getan hat, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Und so wie das Wasser uns äußerlich sauber macht, so macht der Geist Gottes uns, unser Herz, unser Wesen von Sünde rein. So rechnet er uns Christi Gerechtigkeit zu. Er macht uns rein. Das ist das Zeichen, dass wir es sehen können. Und es ist aber auch ein Siegel, dass Gott uns das nochmal zusichert. Nicht, du bist jetzt gerettet, du bist jetzt rein, weil du getauft bist, nein. Sondern wer an Christus glaubt, dem wird seine Gerechtigkeit zugerechnet. Und das wird uns mit dem Zeichen der Taufe nochmal zugesprochen. Diese Verheißung werden wir heute Hanna zusprechen, oder dürfen wir den Eltern für Hanna zusprechen lassen. Dass wenn sie in ihrem Leben auf Christus vertraut, sie seine Gerechtigkeit angerechnet bekommt. Amen. Wir wollen jetzt